neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. In O-Ton Playback hört ihr heute den Mitschnitt des Vortrags Kritik der Polizei über gesellschaftstheoretische Aspekte und Alternativen zur Polizierung. Es sprach Maximilian Pichel am 3. September 2020 online auf Einladung der Grünen Jugend Stuttgart und Emanzipation und Frieden. Der Jurist und Politikwissenschaftler Maximilian Pichel arbeitet zurzeit an den Universitäten Kassel und Frankfurt am Main. Black Lives Matter-Bewegung hat eine radikale Kritik der Polizei wieder in die Öffentlichkeit gerückt. Forderungen nach einem Defunding der Polizei, also einem Abzug finanzieller Mittel aus dem Polizeiapparat und sogar die Abschaffung des Gewaltmonopols, wurden in den vergangenen Monaten in den Leitmedien diskutiert. Die sogenannte NSU 2.0-Drohschreiben haben zugleich den Vorwurf bekräftigt, in der Polizei hätten sich extrem rechte Netzwerke etabliert. Nichtsdestotrotz ist den Verteidigern des Gewaltmonopols aus den Innenministerien und Polizeigewerkschaften wieder gelungen, Deutungsmacht zurückzugewinnen, auch infolge der Riots in Stuttgart und Frankfurt am Main, nach denen wieder Rufe nach einem starken Staat und mehr Polizei laut wurden. Der Vortrag nimmt diese aktuellen Debatten zum Anlass, um eine gesellschaftstheoretische Kritik der Polizei zu formulieren. Dabei wird auf die Debatten zur Kritik der Souveränität in der kritischen Gesellschaftstheorie sowie auf konkrete Alternativen zur Polizierung eingegangen, die aus sozialen Kämpfen hervorgegangen sind. Soweit die Ankündigung dieses Vortrags vom 3. September 2020 von Maximilian Pichel, Kritik der Polizei.
For you, maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand, darling, it's grand. They just don't understand living for you.
Auf die aktuellen Vorfälle, warum wir über Polizeigewalt und Polizierung, warum wir darüber sprechen, da wurde ja gerade eben schon teilweise drauf eingegangen. Also es gibt auf der einen Seite die Riots in Stuttgart, aber auch in Frankfurt am Main. Im Zuge dessen ist auf der einen Seite eine sehr lautstarke Kritik an diesen Ausschreitungen gab und auch den Ruf nach mehr Polizei. Und auf der anderen Seite von eher weniger Akteurinnen eben eine Kritik der Polizei, auch mit einem Verweis auf ein mögliches Racial Profiling im Vorfeld der Ausschreitungen. Es gibt natürlich auch noch andere Anlässe, warum wir aktuell so viel über Polizeigewalt diskutieren. Das ist die globale Black Lives Matter-Bewegung, die auch Alternativen zur Polizei weltweit in den politischen Diskurs zurückgebracht hat. Und wir reden auch darüber, weil immer mehr polizeiliches Fehlverhalten oder polizeiliche Gewalt- und Willkürakte mittlerweile auch von Personen auf Video festgehalten werden, Also es gab Vorfälle in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, die bundesweite Aufmerksamkeit erregt haben. Und all das zusammen sorgt natürlich dafür, dass wir gerade eine große Polizeidebatte haben, wo man aber sehen muss, dass es sehr viele unterschiedliche Positionen dazu gibt. Und eine, ja, sozusagen Polizeikritik ist immer mehr in die Verteidigungshaltung wiedergerückt in den vergangenen Wochen. Wobei man sagen muss, nach dem Mord an George Floyd in den USA hatten es die Black Lives Matter-Bewegung und andere abolitionistische Bewegungen ja zuerst einmal überhaupt geschafft, dass auch in Deutschland sehr kritisch wieder über die Polizei gesprochen wurde. Es gab dann so einen gewissen Umschlagpunkt, als die SPD-Parteichefin Saskia Esken gesagt hätte, dass sie auch bei Sicherheitskräften einen latenten Rassismus sieht. Und dafür hat sie viel Kritik bekommen, vor allen Dingen von den SPD-Innenministern, die sich lautstark vor die Polizei gestellt haben und gesagt haben, es dürfe keinen Generalverdacht gegen die Polizei geben. Interessant ist, dass Esken mit diesem Vorwurf des latenten Rassismus eigentlich genau das Gleiche gesagt hat, wie die SPD-Bundestagsfraktion 2013 in ihrem abweichenden Sondervotum zum NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss, in dem die routinisierten und institutionell rassistischen Praktiken in der Polizei kritisiert wurden, die dazu geführt haben, dass im Falle der NSU-Morde nicht nach rechts ermittelt wurde, sondern die Opfer dieser Taten ausgeleuchtet wurden, abgehört wurden und über Jahre lang als Täter behandelt wurden und nicht als Opfer. Also eigentlich hatte Eske nur das wiederholt, was vor 7 Jahren schon einmal fast schon allgemeiner Konsens war, dass es in der Polizei auch strukturelle Probleme gibt. Und dass jetzt 7 Jahre danach diese Position oder dieses Statement von Esken für so viel Aufsehen gesorgt hat, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir eben auch eine autoritäre Verschiebung in der aktuellen Diskussion haben. Also es gibt auf der einen Seite eben Positionen von Akteuren wie Black Lives Matter und Co., die eine ganz radikale Polizeikritik verfolgen. Und das wird unter dem Stichwort des sogenannten Defunding the Police diskutiert. Und das heißt vor allen Dingen, dass die Polizei sich heraushalten soll aus dem Alltag der Menschen, soweit es geht. Und unter diesem Defunding the Police-Ansatz, da werden sehr viele Konzepte diskutiert, aber es geht schon im Kern darum, eher soziale Infrastrukturen, auch wohlfahrtsstaatliche Infrastrukturen zu stärken. In den USA geht es auch mehr um so selbstorganisierte Community-Ansätze, wo gesagt wird, in ganz vielen Situationen des Alltages, wo die Polizei heute einschreitet, dort müsste es diese Polizierung nicht geben und es könnte Alternativen dazu geben. Also beispielsweise auf der einen Seite mehr Sozialarbeiterinnen, die sich um soziale Probleme kümmern, wo dann nicht die Polizei gerufen werden soll. Oder mehr Frauenhäuser, um bei Gewalt gegen Frauen ein besseres vorbeugendes Mittel zu haben. Oder es gibt eben auch die Forderung, auch schon Jahrzehnte in Deutschland vertreten von kritischen Kriminologinnen, dass man sagt, man sollte bestimmte Straftatbestände entkriminalisieren. Also vor allen Dingen aus dem Ausländerstrafrecht, aus dem Betäubungsmittelrecht oder bei der sogenannten Beförderungserschleichung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also all das sind so Ideen, die unter diesem Slogan die Defunding the Police firmieren. Einer der wenigen Akteure, der sich sozusagen dieses Ansatzes bisher angenommen hat, ist der Grüne Jugendbundesverband, der kürzlich dazu ein Papier vorgelegt hat, wofür es auch Kritik aus der Mutterpartei dagegen gab. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Verteidigerinnen der Polizei, die sich sozusagen kritiklos hinter die Polizei stellen wollen. Das sind vor allen Dingen die Innenminister der Bundesländer, die eigentlich ja dafür da sind, auch die Polizei zu kontrollieren, weil sie die Fachaufsicht haben über die Polizei. Das machen sie aber oft gar nicht, sondern sie stellen sich dann oft in den öffentlichen Debatten nur vor die Polizei und stoßen gar keine Debatten darüber an, wie man die Polizei verändern könnte. Es gibt aber auch immer wieder von links ausscherende Politikerinnen, die sich dann hinter die Polizei stellen, zum Beispiel auch bei diesen Stuttgart-Riots. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, der die Ausschreitungen mit markanten Worten kritisiert hatte und gesagt hat, man solle sich jetzt auch hinter die Polizei stellen und in einem Rechtsstaat dürfe so etwas nicht geben. Dafür hat er auch viel Kritik bekommen aus den Reihen der Linkspartei, aber es ist eben erstaunlich, dass eben ein Fraktionschef der Linkspartei sich hier so offen auch an die Seite der Polizei stellt. Die Polizeigewerkschaften sind ein weiterer Akteur, der sozusagen für die Verteidigung des Status quo beziehungsweise sogar für die Ausweitung polizeilicher Befugnisse eintreten und die eben auch in der Öffentlichkeit eine sehr lautstarke Stimme haben. immer wieder gehört werden, sowohl die Deutsche Polizeigewerkschaft als auch die DGB-Gewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, und die eigentlich schon seit Jahren jegliche Kritik der Polizei auch versuchen abzuplocken. Und dann gibt es vielleicht noch so einen Adrittenstrang, das ist so eine Art linke, liberale bis linksliberale Kritik, die versucht, so einen Mittelweg zu gehen, indem sie nicht leugnet, dass es sehr viele Probleme im Polizeiapparat gibt, die aber nicht sozusagen dieses strukturelle Problem sehen, sondern sagen, man könne durch andere Reformen versuchen, diesen Problemen in der Polizei zu begegnen. So ein ganz prominenter Vertreter von so einem eher liberalen Ansatz ist Raphael Beer, Polizeiforscher aus Hamburg, von der dortigen Fachhochschule der Polizei, der, wie ich finde, auch sehr gute Forschungen zum Polizeiapparat gemacht hat, zur sogenannten Cop Culture, also zu der Frage, wie es eigentlich sein kann, dass sich in der Polizei so ein Korpsgeist ausbildet, dass auch Exzesse und Fehler von anderen Polizeibeamten nicht öffentlich gerügt werden, sondern sich immer alle Polizeibeamten sozusagen eben nicht wollen, dass dort etwas herauskommt, was dort möglicherweise falsch gelaufen ist. Und Raphael Beer dringt da eben darauf, dass man beispielsweise mehr Whistleblower-Schutz schafft, unabhängige Polizeibeauftragte und auch eine bessere Ausbildung der Polizei ermöglicht. Aber er sagt ganz klar, es gäbe eben kein strukturelles Problem innerhalb der Polizei. Und so einer Kritik, würde ich sagen, ordnen sich auch bestimmte Vertreterinnen von den Grünen oder auch der Linkspartei oder auch der SPD zu, die also wirklich dieses strukturelle Problem der Polizei nicht angehen wollen. Ich will in meinem Vortrag aber jetzt drei Argumente bringen, um zu sagen, die Polizei im bürgerlichen Rechtsstaat hat auch ein strukturelles Problem. Und das löst man nicht durch Reformen, sondern man braucht auch sozusagen eine Staatskritik, um herauszufinden, warum die Polizei eigentlich so agiert, wie sie agiert. Und auch immer wieder es Fälle gibt von verselbstständigten Praktiken der Polizei, von Racial Profiling, die eindeutig eben auch gegen das Recht sind. Und eben all diese Versuche, die Polizei irgendwie einzuhegen durch Reformen, dass die eigentlich strukturell zum Scheitern verurteilt sind. Und ich möchte drei Argumente machen, warum das so ist. Und mein erstes Argument ist, dass die Polizei entgegen der öffentlichen Verlautbarung nicht die Verteidigerin von Rechtsstaatlichkeit ist, sondern der Rechtsstaat schützt uns vor der Polizei, also die Bürgerinnen und Bürger, die von Polizeigewalt betroffen sind. Die zweite These wäre, die Polizei ist kein bloßes Vollzugsorgan, sondern ist auch ein politischer Akteur. Und die dritte These ist, die Polizei kann nicht vollständig rechtsstaatlich kontrolliert werden, weil im Apparat der Polizei ein Stück weit die bürgerliche Gewaltenteilung aufgehoben ist. Das wären drei Thesen, die ich vertrete, und die ich jetzt in diesem Vortrag etwas ausführlicher beschreiben möchte. Zu der ersten These. Wir hören immer wieder in öffentlichen Diskussionen, dass die Polizei ja den Rechtsstaat verteidigen würde, dass die Polizei den Rechtsstaat garantiere und absichere. Und daraus erwächst dann auch so ein bisschen so diese Idee, dass man sich ja kritiklos hinter die Polizei stellen sollte, dass man keinen Generalverdacht gegenüber der Polizei aussprechen sollte, etc. Und sozusagen diese Begriffsaneignung des Rechtsstaates und die Gleichsetzung mit der Polizei, das ist nicht beschränkt auf nur nationalkonservative Akteure aus CDU und CSU, sondern das vertreten auch immer mal wieder Akteure aus beispielsweise Linkspartei, SPD oder Grünen. Den Linksfraktionschef Dietmar Bartsch habe ich schon erwähnt, der ja auch in Bezug mit den Ausschreitungen in Stuttgart gesagt hat, sowas dürfe im Rechtsstaat nicht passieren. Auch Annalena Baerbock, die Parteichefin der Grünen, hat öfter mal polizeiliche Vollzugsmaßnahmen gleichgesetzt mit dem Begriff des Rechtsstaates. Und auch in dem Entwurf der Grünen für ihr neues Grundsatzprogramm taucht unter anderem ein Satz auf, dass die Polizei den Rechtsstaat schützt. Das ist aber historisch, politisch und juristisch falsch. Die Polizei ist nicht die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern der Rechtsstaat entstand, um die Bürgerinnen vor der Polizei zu schützen. Der Rechtsstaat hatte eine sehr widerspruchsvolle Genese. Auf der einen Seite entstand der Rechtsstaat dahingehend, dass das Bürgertum versuchte, im Übergang zur Moderne durch ein rechtsstaatliches System ihr Eigentum an Produktionsmitteln abzusichern gegenüber der Arbeiterinnenklasse. Aber auf der anderen Seite schuf der Rechtsstaat mit den Gerichten und Rechtsbeiständen und Rechtsverfahren auch ein engmaschiges System, das auch den Betroffenen von Herrschaftsgewalt die Möglichkeit zusichern sollte, sich gegenüber dem staatlichen Gewaltmonopol zu schützen. Und dieser Schutz, der war eben nicht nur beschränkt auf das Bürgertum, sondern der ist ausgeweitet worden, sukzessive immer mehr auf alle Gesellschaftsmitglieder und muss natürlich immer wieder neu erstritten und erkämpft werden. Und genau darum kämpfen ja zum Beispiel auch Bewegungen wie Black Lives Matter, die sagen, auch heute noch gibt es das Problem, dass dieses Rechtsstaatsversprechen nicht eingelöst ist und eben beispielsweise schwarze Menschen auf eine ganz andere Art und Weise dem Gewaltmonopol ausgeliefert sind wie weiße Menschen. Und da fordern sie eigentlich nichts anderes ein als gleiche Rechte für alle. Und eben auch teilweise den rechtsstaatlichen Schutz. Also der Rechtsstaat entstand eigentlich eben als Schutz des Einzelnen vor dieser verselbstständigten Gewalt der Polizei. Und deswegen ist es falsch zu sagen, die Polizei ist die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern das Schutzinstrumentarium des Rechtsstaates soll eben vor der Polizei schützen. Und all diejenigen, die in den aktuellen öffentlichen Debatten versuchen, Polizei und Rechtsstaatlichkeit gleichzusetzen, die machen eigentlich nichts anderes als einen ordnungspolitischen Umdeutungsversuch, um Polizeipraktiken zu legitimieren. Denn eigentlich, wenn sie sagen, der Rechtsstaat muss sich durchsetzen, meinen sie ja eigentlich, das Gewaltmonopol muss sich durchsetzen. Und das funktioniert sozusagen in öffentlichen Debatten nicht so gut, wenn man die Begriffe des Gewaltmonopols verwendet, weil die natürlich nicht auf eine derartige Akzeptanz in den öffentlichen Debatten stoßen, wie der scheinbar harmlose Begriff des Rechtsstaates. Also an der Stelle muss man schon sagen, diese Umdeutungsversuche des Rechtsstaatsbegriffes, denen muss man sich sozusagen entgegenstellen, weil die haben auch praktische Konsequenzen, weil je mehr man sozusagen die Polizei mit dem Rechtsstaat gleichstellt, desto mehr werden eben auch die ganzen Schutzmechanismen für die Betroffenen von Polizeigewalt abgebaut. Und zwar auch tatsächlich abgebaut, wenn man sich auch anguckt, wie Vorverdächtigungen auf einmal ablaufen und auch polizeiliche Praktiken dann kritiklos akzeptiert werden. Und ein Beispiel dafür ist eben diese sogenannte Stammbaumforschung nach den Riots in Stuttgart, wo dann, wie Bastian ja im Vorfeld gerade schon gesagt hatte, dann nicht sozusagen diese Praxis der Polizei kritisiert wird, sondern die Kritikerinnen der Polizeipraxis werden kritisiert. Und wenn das passiert, dann können solche Polizeipraktiken sich natürlich auch bruchlos ohne Kritik durchsetzen. Das wäre also die erste These. Die Polizei ist nicht die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern der Rechtsstaat schützt vor der Polizei. Die zweite These ist, die Polizei ist auch ein politischer Akteur. Und sie ist eben nicht nur ein Vollzugsorgan von Recht und Gesetz. Also eigentlich haben wir die Vorstellung einer bürgerlichen Gewaltenteilung von auf der einen Seite die Legislative, die Recht und Gesetz setzt, dann die Judikative in Form der Gerichtsbarkeit, die Rechtsanwendungspraxis oder auch eben die Gesetze auslegen soll und schauen soll, ist das konform mit den Gesetzen, die wir schon haben. Und dann haben wir die Exekutive und zur Exekutive gehört eben auch die Polizei, die dann eigentlich nur als Vollzugsorgan von Recht und Gesetz erscheint. Ich würde sagen, das ist nicht der Fall. Wenn man sich historisch anguckt, wie die Polizei entstanden ist und welche Funktion sie auch heute übernimmt, dann ist sie durchaus auch ein politischer Akteur mit eigenen Interessen und eigenen Strategien, die nicht deckungsgleich sein müssen mit dem Recht und Gesetz, auf dem die Polizei eigentlich basiert. Die Geschichte der Polizei ist in den Staaten der Welt sehr unterschiedlich verlaufen. In den USA ist die Polizei unter anderem auch entstanden aus der Sklavenhalterinnengesellschaft, weil die Polizei dann auch eingesetzt wurde, um geflohene Sklavinnen von den Plantagen wieder einzufangen, einzusperren und den Sklavenhalterinnen zurückzubringen. Und deswegen beziehen sich auch abolitionistische Bewegungen, also die, die zuerst gegen die Sklaverei gekämpft haben und heute gegen die Nachwirkungen der Sklaverei, die es ja bis heute noch in den USA gibt, gegen die kämpfen, die beziehen sich deswegen auch auf so eine radikale Polizeikritik. Und daher kommen dann auch eben diese Ideen des Defunding the Police, weil gesagt wird, es gibt sozusagen historische Kontinuitäten im Polizeiapparat, die nicht aufgelöst worden sind, die noch bis heute bestehen. Und beispielsweise nach dem Mord an George Floyd war ja der Stadtrat von Minneapolis einer der ersten, der gesagt hat, wir lösen das Police Department auf und werden zusammen mit den Bürgerinnen der Stadt Minneapolis darüber diskutieren, wie wir eine andere Form von Sicherheit gewährleisten können, ohne dass dies das Police Department, wie es das heute gibt, tun soll.
Thank you.
gonna take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me?
In Plebeck hört ihr heute den Mitschnitt des Vortrags Kritik der Polizei über gesellschaftstheoretische Aspekte und Alternativen zur Polizierung.
In Europa ist die Entwicklung der Polizei auf sehr verschiedene Arten verlaufen. Auf der einen Seite gab es Entwicklungen, vor allem in Großbritannien oder auch in Frankreich, dass die Polizei sehr stark entstanden ist, um die Streiks der Arbeiterinnenklasse zu bekämpfen. Also die Polizei wurde eingesetzt, eben auch von der kapitalistischen Klasse, um große Ansammlungen aufzulösen. Und das waren, kann man schon fast sagen, die Riots der damaligen Zeit, wenn dann Arbeiterinnen Sabotageaktionen gemacht haben, auch die Innenstädte verwüstet haben, aber eben zugleich auch gestreikt haben und für mehr Arbeitsrechte auf die Straße gegangen sind. Also diese Protestformen waren da durchaus fließend. Und die Polizei war eben auch ein Akteur, der dafür sorgen sollte, diesen Klassenkampf sozusagen einzugemeinden, zu verhindern und zu unterdrücken. Und deswegen hat auch Karl Marx in vielen Schriften gesagt, dass das Gewaltmonopol und eben auch die Polizei ein Hemmnis sei für eine soziale Revolution und auch eine Umgestaltung der Produktionsverhältnisse. In Deutschland ist die Polizei zwar auch entstanden aus dieser Idee des Schutzes des Eigentums, aber sie entstand in Deutschland noch aus einem anderen Gesichtspunkt, Nämlich, sie entstand aus dem Begriff der sogenannten Polizei. Polizei meinte, bevor es sozusagen die moderne Polizei gab, ein ganz allumfassendes System der sogenannten staatlichen Fürsorge, wo es darum ging, dass diese ja im Entstehen erst begriffenen Staaten versucht haben, einen vollständigen Zugriff auf das Leben der Bürger zu bekommen und das zu regulieren. Auf der einen Seite mit Fürsorgetätigkeiten, auf der anderen Seite auch mit Kontrolltätigkeiten. Und erst im Laufe der bürgerlichen Kämpfe im 19. Jahrhundert schälte sich dann der Polizeiapparat heraus, dem dann Kompetenzen weggenommen worden sind und der dann nur noch für die Gefahrenabwehr zuständig sein sollte. Also in jedem Nationalstaat kann man eine sehr unterschiedliche Geschichte der Polizei verfolgen, aber es gibt sozusagen dann schon auch immer Kontinuitäten, die sich bis heute nachweisen lassen. Als wir jetzt diese großen Debatten hatten über Polizeikritik, war es schon interessant zu beobachten, dass es durchaus auch aus dem ja, angeblichen linken Lager viele gab, die die Polizei auch verteidigt haben und die so ein bisschen tun, als ob diese neue Polizeikritik, die zurzeit formuliert wird, dass die eigentlich nichts mit linker Politik zu tun hätte. Zwei Beispiele. Bernd Stegemann, Dramaturg aus Berlin, hat in der Zeit in einem Gastbeitrag die Behauptung aufgestellt, die neue Polizeikritik sei eine Identitätspolitik und sogar eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegenüber den Polizistinnen. Und Stefan Reinicke von der Taz hat in einer Kritik an dieser Kolumne, die in der Taz erschienen ist, über die viel geredet wurde, hatte Stefan Reinicke gesagt, ja, eigentlich müsste es ja auch Sache der Linken sein, aus so einem klassenpolitischen Standpunkt heraus, auch sich für die Polizei einzusetzen, weil ja vor allen Dingen beispielsweise Leute aus der Arbeiterinnenklasse im Polizeiapparat beschäftigt sind. Das ist aber sozusagen eine Umdrehung erstens von linker Geschichte und Theorie und auch von Konzepten. Und so eine Verteidigung der Polizei, die hat auch einen meines Erachtens falschen Schwerpunkt, sondern sie versucht sozusagen, die individuellen Polizeibeamtinnen zu schützen, die bei der Polizei beschäftigt sind, aber guckt gar nicht mehr auf den Apparat der Polizei als Institution. Und der Apparat der Polizei und die Kritik an dem Apparat der Polizei, das ist nun wirklich keine Erfindung, die nur von Black Lives Matter ausgeht oder von irgendwelchen identitätspolitischen Initiativen, sondern eine grundlegende Kritik der Polizei ist eingeschrieben in die linke Geschichte, in die linke Theorie und Praxis. Man kann wirklich sagen, bei jedem historischen Ereignis, wo linke Bewegungen, seien sie kommunistisch oder anarchistisch gewesen, versucht haben, eine andere Gesellschaft aufzubauen, ging es auch immer darum, eine andere Form von Polizei und Sicherheitspolitik zu gestalten oder sogar die Polizei abzuschaffen und zu überwinden. Sei es die Pariser Kommune von 1871, sei es im Spanischen Bürgerkrieg die Anarchistinnen, die in Katalonien versucht haben, Polizeikräfte abzuschaffen und ein rätedemokratisches System zu etablieren, wo Polizeiarbeit ganz anders gedacht wird, nämlich eben auch von den Bürgerinnen sozusagen ausgeübt wird, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir heute Polizei kennen. Und auch es gibt historische Vorbilder wie die Kibbutzim-Bewegung in Israel. Vor allen Dingen in den sozialistischen Kibbutzim gab es keine Polizei und auch keine Strafgesetze, die versucht haben, ihre gesellschaftlichen Probleme auf eine andere Art und Weise zu lösen. Natürlich auch immer mit Problemen. Und man muss natürlich auch sagen, bei den Kibbutzim kommt noch das andere Faktor hinzu, dass die Kibbutzim natürlich auch nach außen hin beschützt worden sind vom israelischen Staat. Es gibt aber auch Beispiele wie heutzutage im kurdischen Rojava, wo es eben auch Ideen gibt einer ganz anderen Form von Polizierung und Sicherheitspolitik, die eben nicht von so einem staatlichen Gewaltmonopol ausgeht, sondern wo die Gewalt aufgespalten wird und viel stärker demokratisch und rechtsstaatlich eingehegt und kontrolliert werden soll. Also all das zeigt erstmal, eine radikale Kritik an der Polizei ist eben auch Teil von linker Geschichte, Theorie und Praxis. Beim Apparat der Polizei, warum der auch ein politischer Akteur ist, kommt heutzutage noch hinzu, dass sozusagen jeder Staatsapparat auch ein Interesse an sich selbst ausbildet. Also ein Interesse daran hat, dass er nicht abgeschafft wird und seine Kompetenzen behält. Und das können wir auch bei der Polizei beobachten, in dem beispielsweise die Polizeigewerkschaften immer wieder ein großes Lamento haben über beispielsweise zu viele Überstunden, die in der Polizei geleistet werden, und die immer wieder behaupten, es bräuchte mehr Kompetenzen für die Polizei, um ihre Aufgaben richtig durchführen zu können. Das ist natürlich, da muss man, finde ich, immer auf die Zahlen gucken. Es gibt sehr viele journalistische Berichte, die auch zeigen, dass dieser Überstundendiskurs, der immer geführt wird, so gar nicht stimmt, sondern sozusagen angesichts der großen Anzahl von Polizeibeamten, die es in Deutschland gibt, sich das doch schon ein bisschen gleichmäßiger verteilt, als das sozusagen suggeriert wird mit Millionen von Überstunden, die dann immer im Diskurs stehen. Und auf der anderen Seite muss man dann eben sehen, dass es eben dieses Selbstinteresse der Staatsapparate an sich selbst gibt. Man davon dann eben wegkommen muss, wenn man eine radikale Kritik an so einem Staatsapparat formuliert und gucken muss, was sind eigentlich die strukturellen Bedingungen dieses Staatsapparates. Jetzt käme ich zur dritten These und zur letzten These. Und die besteht darin, dass die Polizeiapparate auch im bürgerlichen, gewaltenteilenden Staat nicht restlos rechtsstaatlich kontrolliert werden können. Also sozusagen jeder Versuch der Reform des Polizeiapparates in einem letzten Punkt immer scheitern muss. Und mein Argument dafür wäre, dass im Apparat der Polizei ein Stück weit die Gewaltenteilung aufgehoben ist. Und ich möchte mit diesem Punkt an einen Denker anknüpfen, der eine ganz radikale Kritik der Gewalt und auch der Polizei geliefert hat, und zwar Walter Benjamin, der in seiner Schrift zur Kritik der Gewalt ein paar ganz interessante Aspekte zur Polizei gesagt hat, die ich jetzt hier mal kurz vorlesen möchte, um dann eben zu explizieren, was Benjamin damit meint. Benjamin sagt, in einer weit widernatürlicheren Verbindung als in der Todesstrafe, in einer gleichsam gespenstischen Vermischung, sind diese beiden Arten der Gewalt in einer anderen Institution des modernen Staats, der Polizei, gegenwärtig. Diese ist zwar eine Gewalt zu Rechtszwecken mit Verfügungsrechten, aber mit der gleichzeitigen Befugnis, diese in weiten Grenzen selbst zu setzen, mit Verordnungsrecht. Das Schmachvolle einer solchen Behörde, das nur deshalb von wenigen gefühlt wird, nur selten aus. Vor denen den Staat nicht die Gesetze schützen, schalten dürfen, liegt darin, dass in ihr, also in der Polizei, die Trennung von rechtssetzender und rechterhaltender Gewalt aufgehoben ist. Wird von der ersten verlangt, dass sie im Siege sich ausweise, so unterliegt die zweite der Einschränkung, dass sie nicht neue Zwecke sich setze. Von beiden Bedingungen ist die Polizeigewalt emanzipiert. Sie ist rechtssetzende und sie ist rechtserhaltende, weil sie sich jeden Zwecken zur Verfügung stellt. Die Behauptung, dass die Zwecke der Polizeigewalt mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden wären, ist durchaus unwahr. Vielmehr bezeichnet das Recht der Polizei im Grunde den Punkt, an welchem der Staat, sei es aus Ohnmacht, sei es wegen der immanenten Zusammenhänge jeder Rechtsordnung, seine empirischen Zwecke, die er um jeden Preis zu erreichen wünscht, nicht mehr durch die Rechtsordnung sich garantieren kann. Daher greift der Sicherheit wegen die Polizei in zahllosen Fällen ein, wo keine klare Rechtslage vorliegt, wenn sie nicht ohne jegliche Beziehung auf Rechtszwecke dem Bürger als eine brutale Belästigung durch das von Verordnungen geregelte Leben begleitet oder ihn schlechtweg überwacht. Das war jetzt ein längerer Ausschnitt aus diesem Buch zur Kritik der Gewalt von Walter Benjamin, in den 20er Jahren erschienen, aber er macht hier eine ganz grundlegende Kritik des Gewaltmonopols in der Polizei auf. Benjamin sagt, jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung, also Legislative, Exekutive, Judikative, dass in dem exekutiven Apparat der Polizei diese Gewaltenteilung faktisch suspendiert ist. Das hat folgenden Grund. Die Polizei ist selbstverständlich Exekutivorgan. Aber sie hat auch judikative, also rechtsauslegende Kompetenzen, weil sie in zahllosen Einzelfällen in der Alltagspraxis Recht auslegen muss. Also es gibt unbestimmte Rechtsbegriffe in den Polizeigesetzen. Und wenn die sozusagen in der Rechtsanwendungspraxis, wenn die Polizei auf der Straße unterwegs ist und poliziert, wenn die angewendet werden sollen, dann interpretiert die Polizei das Recht von sich aus. Und jeder Versuch der Judikative, diese Interpretation dann wieder rechtsstaatlich einzuhegen, der kommt immer verspätet. Also die Polizei kann erst einmal rechtsinterpretierend agieren. Und Benjamin sagt, sie übernimmt teilweise auch legislative Zwecke, also rechtssetzende Zwecke, weil sie bestimmte Maßnahmen auch mit Verordnungscharakter erlassen kann. Also man denke beispielsweise bei den legislativen Zwecken an sogenannte Gefahrengebiete, die die Polizei ausweisen kann. Da hat die Polizei als Akteur die Möglichkeit zu bestimmen, aufgrund von oft sehr fragwürdigen Interpretationen oder Entscheidungen, dass jetzt ein Gebiet XY zu einem Gefahrengebiet erklärt wird. Und dann kann die Polizei dort verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen. Und wen kontrolliert sie da? In der Regel marginalisierte Gruppen. Und warum kontrolliert sie vor allem diese Gruppen? Weil sie in ihrer rechtsinterpretierenden Auslegung der Gesetze bestimmte, in Anführungsstrichen, Erfahrungen und Perspektiven aus dem Polizeiapparat in diese Polizeipraxis mit einbringt. Also zum Beispiel steht im Bundespolizeigesetz ein Paragraph, der ja immer kritisiert wird im Zuge der Racial Profiling-Debatten, dass die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen kann, wenn sie sie auf grenzpolizeiliche Erfahrungswerte stützen kann. Aber diese grenzpolizeilichen Erfahrungswerte, die sind im Gesetz überhaupt nicht näher definiert. Da hat der Gesetzgeber nicht geschrieben, was darunter zu fallen ist, sondern diese Erfahrungswerte, die resultieren natürlich aus dem Polizeiapparat. Und wenn die Polizei aber immer die gleichen Personen kontrolliert und dann eben vor allen Dingen Menschen mit einer anderen als einer weißen Hautfarbe, dann wird sozusagen diese Polizeipraxis auf einmal gleichgesetzt mit sozusagen dem gesetzgeberischen Zweck, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Und dann wird sozusagen die Polizeipraxis universalisiert sich in dieses Recht und Gesetz. Und das ist genau der Punkt, wo Benjamin sagt, dass die Polizei eine gespenstische Erscheinung im Leben der zivilisierten Staaten ist, weil sie genau an diesen Punkten nicht mehr hinreichend kontrolliert werden kann. Sie hat eben Verordnungsmöglichkeiten, wo das Parlament auch sozusagen aus eigenem Verschulden, weil sie der Polizei diese Kompetenzen gegeben hat, und das machen die Parlamente immer häufiger mit ihren Polizeigesetzen, dass die Parlamente aus diesem Grund der Polizei weitreichende Befugnisse gegeben haben, sodass die Polizei dann selber entscheiden kann, wie eben bestimmte Verordnungsmaßnahmen zu erfolgen haben. Und die Polizei kann auch schwer von der Judikative kontrolliert werden, weil sie sich eben auf sogenannte Erfahrungswerte in ihrer Praxis setzen kann, die juristisch sehr schwer zu kontrollieren sind. Also genau an diesem Punkt bricht die Gewaltenteilung ein Stück weit auf und die Polizei kann sich verselbstständigen, kann sich unabhängig machen von der Rechtssetzung und kann eigene Zwecke ins Recht setzen. Und dann erscheint es uns so, als ob das das Recht sei, obwohl es eigentlich die Polizierung ist, die dahinter steht. Und das ist sozusagen ein Argument von Walter Benjamin entnommen, wo viele Polizeikritikerinnen und auch ich mich dann der These anschließen würden, dass die Polizei eben auch im Rechtsstaat aufgrund eben dieser problematischen Gewaltenteilung nicht restlos kontrolliert werden kann. Und deswegen jede Reform genau in diesem Punkt zum Scheitern verurteilt ist. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Recht nie sozusagen alle Lebenssachverhalte abdecken kann. Das Recht ist immer allgemein gehalten, in der Regel jedenfalls. Und genau in diesem eigentlich auch emanzipatorischen Punkt des Rechts, dass es eben allgemein gehalten ist und nicht jede spezifische Situation regelt, aus diesem eigentlich emanzipatorischen Aspekt kann die Polizei aber eben auch Konsequenzen ziehen und kann ihre Polizierungspraxis ins Recht setzen. Also das sind die drei Argumente, die ich in dem Vortrag anbringen wollte, dass die Polizei keine Verteidigerin des Rechtsstaates ist, dass sie ein politischer Akteur ist und dass sie eben im Rahmen der Gewaltenteilung nicht restlos kontrolliert werden kann. Was machen wir jetzt damit? Und hier vermischen sich natürlich so meine wissenschaftlichen und aktivistischen Positionen an der Stelle. Aber ich glaube, aus so einer theoretisch, auch gesellschaftstheoretisch angeleiteten Kritik der Polizei kann man erstmal ziehen, dass auch diese Defunding-Ansätze, die es aktuell gibt, dass die, wenn überhaupt, nur ein erster Weg sein können, um Polizierung aus gesellschaftlichen Bereichen zurückzudrängen. Und das andere Problem ist, dass wenn man das macht, also die Polizeiarbeit zurückzudrängen aus gesellschaftlichen Bereichen, man dann ja das Problem hat, dass andere staatliche und gesellschaftliche Bereiche ja auch nicht ganz problemunbehaftet sind. Also wenn man jetzt sagt, wir setzen an die Stelle der Polizei soziale Infrastrukturen, muss man natürlich auch in Rechnung stellen, dass wir es mit einem neoliberalisierten Staatsapparat haben, in dem, wohlfahrtsstaatliche und sozialinfrastrukturelle Kompetenzen in den letzten 20 Jahren abgebaut worden sind, da weniger Investitionen hineingeflossen sind und auch viele Staatsapparate, die nicht der Polizei zugehören, neoliberale Logiken und Zwecke verfolgen. Also nur weil man jetzt sagt, wir halten die Polizei aus bestimmten Bereichen raus, heißt das jetzt nicht, dass mit anderen sozusagen gesellschaftlichen und staatlichen Apparaten jetzt sofort ganz emanzipatorische Zustände geschaffen werden. Wobei natürlich bei der Polizei immer noch dieser Gewaltaspekt enthalten ist, den sozusagen zurückzudrängen aus dem Alltag schon ein Gewinn wäre. Aber aus einer ganz grundlegenden radikalen Staatskritikperspektive müsste man sagen, dass es eben aufgrund dieser Unfähigkeit, die Polizei restlos zu kontrollieren, es schon sozusagen Konzepte und Ideen und Alternativen bräuchte, um über diesen Zustand der Polizierung hinauszugehen. Und ich habe gesagt, dass es historische Beispiele dafür gibt, wo man versucht hat, sozusagen andere Formen sozusagen der Polizierung ohne Polizei zu etablieren. Was mir aber auch wichtig ist, dass Polizeikritik eben nie für sich alleine stehen darf, sondern Polizeikritik eingebettet sein muss in eine grundsätzliche Gesellschaftskritik. Also es hilft uns nicht, nur die Polizei zu kritisieren, sondern die Polizei ist natürlich auch das Ergebnis von schlechten gesellschaftlichen Bedingungen. Also der Rassismus beispielsweise, über den wir ja auch viel reden dieses Jahr, der Rassismus kommt jetzt nicht nur mit der Polizei in die Welt, sondern in der Polizei verdichten sich rassistische Herrschaftsweisen und Logiken, die natürlich in der Gesamtgesellschaft vorhanden sind. Und in der Polizei werden die im Spezifischen die Polizeipraktiken übersetzt. Und deswegen ist auch so eine Kritik, die den institutionellen Rassismus an der Polizei anprangert, die richtet sich nicht gegen die einzelnen Polizeibeamten. Wobei wir natürlich wissen, es gibt auch rechte Netzwerke in der Polizei, die ein ernsthaftes Problem sind. Aber auch Polizistinnen, die keine rechtsradikale Einstellung haben, die können institutionell rassistische Polizeipraktiken durchführen, weil der Polizeiapparat eben auf diese Art und Weise strukturiert ist, dass er eben den Rassismus der Gesamtgesellschaft spezifisch übersetzt in seine Polizeipraktiken. Also das heißt, wenn wir die Polizei kritisieren, müssen wir eigentlich eine grundlegende Gesellschaftskritik und dann eben auch eine grundlegende Kritik am Rassismus formulieren. Ansonsten kommen wir an diesem Punkt auch nicht weiter. Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, hier ein paar dieser Thesen vorstellen zu können und bin jetzt auch gerne bereit, noch in der Diskussion mich den Fragen oder auch kritischen Anmerkungen zu stellen.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Thank you. bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Kritik der Polizei über gesellschaftstheoretische Aspekte und Alternativen zur Polizierung. Ein Online-Vortrag von Maximilian Pichel, gehalten am 3. September 2020. Der Vortrag wurde veranstaltet von der Grünen Jugend Stuttgart und Emanzipation und Frieden e.V. Maximilian Pichel ist Jurist und Politikwissenschaftler.
I forget to do those little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen, and foolish though it may seem to me, everything, the mere idea of you, the longing here for you, you never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes. Thank you. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you.
Ohne euch kein Radio Dreieckland.
Mitglied werden!
Infos unter www.rdl.de.
Do until the real thing.